Ja, ein schönes Lied, was wir gesungen haben über die Schöpfung Gottes, auch über den Schöpfer. Und wenn man immer wieder fragt, was ist heute das Predigtthema, manch einer weiß es, der hat es in den Gemeindenachrichten gelesen, es soll um ihn gehen, um den Herrn Jesus Christus. Heute ist es ja so, ich weiß nicht, einige spüren schon, die Sonne ist heiß. Es hat zwar gestern geregnet, zumindest bei uns hat es geregnet, aber so richtig abgekühlt hat es nicht. Vielleicht wisst ihr, woher das Ganze kommt, woher haben wir diese Wärme, diese Hitze. Ich meine jetzt nicht nur bei uns in unserer Gegend, sondern ganz allgemein. Es ist von der Sonne. In der Sonne passiert jede Sekunde oder jeden Bruchteil einer Sekunde etwas ganz Besonderes. Da verschmelzen Wasserstoffteilchen oder Wasserstoffkerne zu Helium und dann wird daraus Energie und diese Energie in Form von Strahlung kommt bis zu uns auf die Erde und macht uns hier diese Hitze. Wir haben heute Jahrestag, vielleicht weiß das einer, heute genau vor 70 Jahren wurde auch ein Gramm Metall wurde vollständig in Energie verwandelt, also umgewandelt. Das war nicht auf der Sonne, das war hier auf der Erde. Am 9. August 1945 wurde eine Atombombe, und zwar die zweite nach der Bombe, die am 6. August die Stadt Hiroshima getroffen hat, wurde also wieder eine Atombombe, diesmal auf Nagasaki abgeworfen und zur Explosion gebracht. Beteiligt waren dabei ungefähr 6,2 Kilo Plutonium. Sie waren Sprengstoff im Kern der Bombe und, wie ich sagte, ungefähr ein Gramm Materie wurde vollständig umgewandelt in Energie. Dabei wurden dann 84 Terajoule an Energie in Sekundenbruchteilen frei. Das war tödlich für über 70.000 Menschen. Und es war natürlich ein schreckliches Ereignis für die, die dort in der Nähe waren. Ich habe mir versucht auszurechnen, was es bedeutet, diese Energie auf den Chiemsee zu übertragen. Also mit der Energie könnte man den Chiemsee im Nu, im Augenblick um 10 Grad wärmer machen, den ganzen Chiemsee. Und wir wissen heute, wir haben ja heute nicht nur Atom- oder Plutoniumbomben, wir haben Wasserstoffbomben, die vielleicht ein Tausendfaches von dem haben. Also da könnte man den ganzen Chiemsee in einem Schlag verdampfen lassen. So viel Energie ist enthalten in der Schöpfung. Und wenn ich daran denke, was das ganze Weltall beinhaltet, wie viel Energie muss da vorhanden sein? Mich überkommt öfters mal eine Frage, woher kommt eigentlich diese Kraft, diese Energie? Wer ist der Urheber davon? Und wer sorgt dafür, dass das, was wir sehen, die Schöpfung, das Sichtbare, dass das alles Bestand hat? Wer gewährleistet das? Wir werden bald darauf kommen. Wir wollen nämlich heute weitermachen im Kolosserbrief. Und zwar im Kapitel 1 lese ich ab Vers 15. Vers 15 bis Vers 23. Da finden wir Antworten auf solche Fragen. Kolosser 1 ab Vers 15. Da steht, und ich lese jetzt aus der Schlachter-Übersetzung, Schlachter 2000. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Ja, wunderbarer Inhalt, wunderbare Verse aus der Bibel. Ja, woher kommt die Kraft? Wer ist derjenige, der die Schöpfung zusammenhält? Das habe ich mich schon als Junge gefragt. Wie kann das sein? In der Physik, im Physikunterricht saßen wir, kann mich noch erinnern, und dann erklärte uns der Lehrer, eigentlich dürfte das, was wir so sehen, gar nicht stabil sein. Es müsste auseinanderfliegen. Ja, was hält den Atomkern zusammen? Die ganzen Protonen? Ja, natürlich, Wissenschaftler erklären dann. Dann gab es die Physik, diese Quantenphysik, die uns dann also angeboten wurde als Erklärung schon. Aber wer ist der Urheber? Wer lenkt das Ganze? Hier steht in Vers 15, der Herr Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und der Erstgeborene der Schöpfung oder über alle Schöpfung. Stehen für mich zwei Dinge drin. Wenn ich sage, ich weiß gar nicht, wer Gott ist, ich kenne Gott nicht, wenn ich das sagen würde, wer ist Gott? Zeig mir Gott. Dann ist die Antwort hier, er, der Sohn Gottes. Er ist das Bild Gottes. Mach dir nicht ein anderes Bild. Gott hat ein Bild gegeben. Gott hat gezeigt, wie er ist. Nämlich genauso wie sein Sohn. Es ist Unsinn, sich ein weiteres Bild zu machen. Gott selbst hat es ja schon getan. Und das Zweite, er ist, so heißt es hier, der Erstgeborene. Jetzt heißt das im Griechisch Prototokos. Das heißt einmal, das Wort besteht aus zwei Teilen, Protos und dann Tokos, das Partizip. Es kommt von Tikto oder Tiktein. Was heißt, ich gebäre, ich bringe hervor? Protos heißt der Erste. Also der Erste, der hervorbringt, der gebärt, der geboren ist. Wir haben das Ähnliche, dieses Tikto, nochmal in dem anderen Wort, das wir gut kennen, Architekt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal an einen Hausbau gedacht hat oder an den, der das plant. Da das Tikto steckt auch in Architekt, also Arche, der Anfang, der Anfänger, der hier hervorbringt. Und es ist natürlich klar, dass es genügend Sekten jetzt gibt, die genau das hernehmen und behaupten, ah, schau, hier steht ja, dass er gar nicht Schöpfer ist, hier steht, er ist ein Geschöpf. So ungefähr der Erste, der von Gott geschaffen wurde. Das war mir klar, dass der Feind Gottes hier seine Herrlichkeit angreifen möchte. Aber ist er wirklich geschaffen worden? Die Antwort aus dem Wort Gottes lautet ganz eindeutig und ich möchte sie mit euch gerne lesen. Steht im Johannesevangelium, die ersten drei Verse. Und ich bin überzeugt, die fallen uns oft nicht so leicht. Also als ich das erste Mal las, ist jetzt schon viele Jahrzehnte her, da habe ich auch gedacht, warum wird das hier so kompliziert gemacht? Aber ich glaube, Johannes hat es nicht kompliziert gemacht, sondern er hat es exakt gemacht. Er hat es ganz genau gemacht. Johannes Kapitel 1, die ersten drei Verse. Ich lese euch vor. Da sagt Johannes: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Jetzt füge ich ein, in Vers 14 finden wir, wer das Wort ist. Es ist nämlich der, der Fleisch wurde, der Herr Jesus. Vers 2, dieses war im Anfang bei Gott. Und jetzt Vers 3, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Das muss man sich einfach geistlich öfters anhören und vielleicht auch auswendig lernen. Dann versteht man, was Johannes sagen will. Er will es nicht kompliziert machen. Er will nur sagen, alles, was geschaffen wurde, wurde durch ihn. Und umgekehrt, es gibt nichts, was geschaffen wurde, was nicht durch ihn wurde. Das heißt also, er ist gar nicht geschaffen. Er kann es nicht sein. Er ist hier Gott, der alles gemacht hat. Er war schon im Anfang. Er war bei Gott und er war Gott. Also hier wird eindeutig ausgeschlossen, dass er ein Geschöpf ist oder geschaffen worden ist. Prototokos heißt nämlich nicht der, der geschaffen oder gezeugt wurde oder geboren wurde. Prototokos hat mit ganz etwas anderem zu tun. Wir finden dieses Wort insgesamt 7-mal im Neuen Testament. Und einmal, das ist die Ausnahme, wird es gebraucht, um von dem Herrn Jesus als Mensch, als der, der als Kind geboren wurde, zu sprechen. In Lukas 2, Vers 7, da heißt es von Maria, sie gebar ihren erstgeborenen Sohn. Das hat zu tun mit ihm als Mensch. Er war der erste Sohn von Maria. Ja, sagen manche vielleicht, wieso, gab es da noch mehrere? Ja, der Herr Jesus hatte, wie sagt man jetzt, Brüder, Halbbrüder? Ja, er hatte Geschwister. Nämlich Jakobus, das ist der, der den Jakobusbrief Brief geschrieben hat. Dann Joses, einen Judas, der hat später den Judasbrief geschrieben und einen Simon. Und dann wird von seinen Schwestern gesagt in Markus 6, Vers 3, wer das nachschlagen möchte. Also er hatte mindestens 4 Brüder und 2 Schwestern. Aber wer war der Erste? Es war er. Er wurde als erstes geboren von Maria. Aber dann, in den anderen 6 Malen, finden wir den Herrn Jesus auch als Prototokos, als Erstgeborener, aber nicht mehr als Mensch, sondern in ganz anderen Beziehungen. Römer 8, Vers 29, da wird er genannt der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Da heißt es, denn die, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ich finde das gigantisch. Der, der alles geschaffen hat, wird hier gesehen inmitten seiner Brüder, also inmitten derer, die an ihn glauben. Hey, du glaubst an den Herrn Jesus, da gehörst du auch dazu. Stell dir das mal vor. Da steht er in der Mitte und wir sollen ihm gleichförmig, also ihm ähnlich sein. Und wie gewaltig ist überhaupt, dass er uns Brüder nennt. Welch großes Vorrecht, Brüder dieses Herrn zu sein. Das ist Gnade, das ist wirklich mehr als, wie wenn du von der Queen zum Ritter oder was geschlagen wirst. Das ist viel, viel mehr. Und deswegen war es natürlich auch klar, dass der Feind auftreten wird und auch das versucht wieder herunterzuziehen. Und es gab Gruppen, die sich christlich nannten oder gläubig nannten, die sagten dann zu ihm glatt, Bruder Jesus. Entschuldigung, ich muss so sagen, wie es gesagt worden ist. Es ist nicht mein Gedanke, aber Bruder Jesus. Wisst ihr, was das heißt? Das ist mehr als nur respektlos gegen den Heiligen Geist. Hey, hier steht ganz eindeutig, er ist in der Mitte seiner Brüder, aber er ist der Erstgeborene, er hat den ersten Platz und den ersten Rang. Das dürfen wir nie vergessen. Nur weil er uns Brüder nennt, muss ich immer noch sagen, du bist mein Herr, du bist mein Retter, mein Heiland, du bist der Herrscher. Und danke, dass ich Bruder sein darf. Aber wo hat dich denn der Heilige Geist angeleitet, Bruder Jesus zu ihm zu sagen? Nein, das wäre wirklich mehr als respektlos. Er ist der Erstgeborene. Aber nicht nur in Bezug auf uns als Brüder, also die Schwestern sind eigentlich hier eingeschlossen, hier geht es bei dem Wort Bruder eben nicht um ein Geschlecht, sondern um die Beziehung. Kolosser 1, Vers 15 sagt ja noch, er ist der Erstgeborene über aller Schöpfung. Er hat den ersten Rang in der Schöpfung. Er ist zeitlich der Erste, denn mit ihm fing die Schöpfung an. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wer war es? Wenn wir ins Neue Testament schauen, sehen wir, wer es gemacht hat. Es ist er. Ja. Ja, der Geist Gottes, er schwebt über den Wassern. Auch der Vater war beteiligt, aber seine Hände haben es gemacht. Seine Hände waren es. Er hat den ersten Rang. Die ganze Schöpfung ist da für ihn. Gewaltig. Und wir dürfen Brüder sein. Vergessen wir nie unsere Stellung. Aber er hat den ersten Rang. Dann finden wir etwas weiteres. Nämlich in, da komme ich nachher nochmal dazu, aber ich möchte schon mal vorgreifen, weil ich ja noch erkläre, was Erstgeborener bedeutet. Dann heißt es in Kolosser 1, Vers 18, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Also wir finden auch nochmal den Begriff der Erstgeborene der Toten, da komme ich später gleich drauf. Aber hier geht es um den Erstgeborenen aus den Toten. Was heißt das? Was soll das bedeuten? Ganz einfach. Es hat damit zu tun, dass die Auferstehung zeitlich nicht zu einem Zeitpunkt stattfindet, sondern mindestens zu zwei. Das Wort Gottes sagt uns von einer zweiten Auferstehung. Die eine ist für die Gläubigen. Die andere ist für die, die nicht geglaubt haben. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Und diese Auferstehung aus den Toten ist eben die von den Gläubigen. Ja, alle Gläubige haben Teil daran. Ja, wenn wir überlegen, Erstgeborener, ist er da auch der Erste? Vielleicht sagst du jetzt, ja, aber wie ist es da? Ich habe mal gelesen, Lazarus, der war gestorben und wurde lebendig gemacht. Und das stimmt, es ist so. Aber Lazarus ist dann wieder gestorben. Hier geht es ja um die Auferstehung, die dann ewig ist, mit diesem Gewand oder mit dieser Bekleidung von oben, die himmlische Herrlichkeit hat. Um das geht es hier. Nicht, dass einer nochmal zurückgekommen ist von den Toten, wie Lazarus, aber dann nochmal gestorben. Nein, es geht hier um ewiges Leben, um eine endgültige Auferstehung. Und da ist ja der Erste. Da liegt das Wort Gottes ganz viel Wert drauf, dass in dieser Weise keiner vor ihm war. Ja, auch sagst du, ja, es sind doch etliche nach seiner Auferstehung auch lebendig gemacht worden und in Jerusalem vielen erschienen. Ja, aber es war nach seiner Auferstehung. Er war der Erste. Das will hier das Wort Gottes uns sagen. Und welche Macht muss der Herr haben? Ja, ich kann mit Energie, mit Know-how, wie man heute Neudeutsch sagt, kann ich vielleicht viel machen. Aber habt ihr schon mal gehört, dass jemand einen Toten wiederbringen kann und nicht nur wiederbringen kann, sondern zu ewigem Leben auferstehen lassen? Nee, ich nicht. Und es kann auch nur einer, nämlich er. Und er ist der Erste, der so auferstanden ist. Wir haben dann, das ist jetzt in Hebräer 1, Vers 6, nochmal das Wort Erstgeborener. Nämlich, wenn er wiederkommt und die Welt in Besitz nimmt. Da heißt es dann, dass er, also Gott, den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt. Und hier geht es darum, dass er der Erste ist, der diese gefallene, diese rebellierende Welt in Besitz nehmen wird. Er ist der Erste, keiner vor ihm. Ja, man versucht heute Probleme zu lösen. Man sagt, es braucht einfach eine Regierung, die übernational ist. Ob das jetzt UNO oder was auch immer sein soll, wir kriegen die Probleme ja nicht in den Griff, es geht drunter und drüber. Aber was ist denn Gottes Lösung? Ja, er sendet den, der als erstes diese Probleme wirklich lösen wird. Ja, du hast recht, er kommt dann als Herrscher, früher hätte man gesagt als Imperator, und alle seine Feinde müssen sich vor ihm niederwerfen. Das ist die Konsequenz. Aber dann wird Friede herrschen, dann wird Gerechtigkeit herrschen. In dem Sinn ist er der Erstgeborene, der wieder in den Erdkreis eingeführt wird. Nicht wie damals, als er als kleines Kind geboren wurde in Nazareth. Und zum letzten Mal, und jetzt könnte es einen ein bisschen erschrecken, wo dieser Begriff auch auftaucht, Offenbarung 1, Vers 5, wird von ihm geredet als der Erstgeborene der Toten. Seine Auferstehung bedeutete nicht nur, dass es eine Auferstehung für die gibt, die an ihn glauben und glauben werden, sondern für alle Menschen. Seine Auferstehung beinhaltet etwas, das für alle Menschen gültig ist. Dort wird von ihm gesprochen als der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Die Konsequenz ist, alle Menschen werden einmal auferstehen. Klar, zeitlich habe ich schon gesagt, zuerst die Gläubigen, aber hier am Ende die Ungläubigen. Und wenn du sagst, das kann ich aber mir schwer vorstellen, wie kann das sein? Nun, Offenbarung 20, Vers 11 bis 15 sagen es deutlich. Da sieht Johannes einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor dessen Angesicht entfloh die Erde und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ja, ich weiß nicht, manchmal lese ich vielleicht so oberflächlich über solche Verse, aber es muss doch eigentlich mich wieder neu erschrecken. Hier wird von einem Buch des Lebens geredet und der, der da nicht drinnen steht, der ist wohl auferstanden, der kann das wohl sagen, aber nur, dass er dann in den Feuersee geworfen wird. Da steht es hier so da. Drum, wenn du heute hier bist und dir noch nicht klar ist, ob du ihn kennst, nämlich Jesus Christus als deinen Retter und deinen Heiland, dann sprich doch, du kannst mich gerne ansprechen oder jemand, wo du sagst, dem vertraue ich, um das klar zu machen, dass du auch wissen kannst, er hat mich errettet, wenn der Herr zu deinem Herzen so spricht. Weil es ist so, alle Menschen, auch die, die nicht an ihn glauben, sind trotzdem verpflichtet, ihm zu dienen als ihrem Schöpfer, als ihrem Herrn und ihm zu gehorchen. Aber auch da ist er der Erste, er, der hat den ersten Rang hat. Ja, Vers 16, jetzt haben wir den Erstgeborenen betrachtet. Da spricht die Schrift von ihm als Schöpfer und Erhalter. Da heißt es, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Also nicht nur das, was wir sehen, die im Weltall, ja, die Planeten oder die ganzen Sterne. Nein, auch Throne, Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten. Hier wird klar von Engeln gesprochen. All das hat er gemacht. Und wir werden gleich sehen, wo das in der Schrift auch bezeugt wird, aber das Wichtige, glaube ich, ist nach dem Doppelpunkt: Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Das heißt, auch alle Engel sind für ihn da, haben ihm zu dienen. So gehört sich's. Das war die Bestimmung. Das können wir in der Schöpfung nicht sehen. Wofür ist es eigentlich da? Warum gibt es den schönen Chiemsee? Das hat alles ein Ziel, einen Zweck, nämlich diese Person, den Sohn Gottes. Ja, und die Schrift sagt auch, wie diese Engel reagiert haben, als Gott am Handeln war. In Hiob 38, Vers 4, da heißt es, oder da fragt Gott Hiob: Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurden ihre Eckpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Und jetzt müssen wir aufpassen. Das war also, als Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten. Kann man sich das vorstellen? Als Gott Himmel und Erde schafft, da schauen die Engel zu. Und was tun sie? Sie jauchzen und jubeln. Großartig, wunderbar. Die Engel haben nochmal gejubelt. Und da gab es auch einen Grund. Da konnten sich die nicht zurückhalten scheinbar. So lese ich das aus dem Vers. Nämlich Lukas 1, Vers 13. Da dürfen sie den Hirten die Geburt des Herrn verkünden. Und da heißt es: Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Ja, einmal haben die Engel zugeschaut, als er Himmel und Erde geschaffen hat. Und einmal haben sie gesehen ihren Schöpfer als kleines Kind auf der Erde. Welch ein Wunder. Und sie haben gejubelt. Dazu sind alle Geschöpfe da, für ihn, ihm, also ihm zu dienen, für ihn da zu sein. Und dann Vers 17 heißt es: Er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Bevor irgendwas geschaffen wurde, war er da. Das haben wir schon gesehen. Und Hebräer 1, Vers 3 sagt auch ganz deutlich: Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Aber wie gesagt, er ist nicht nur Schöpfer, er ist auch Erhalter aller Dinge. Und ich sage das mal ausdrücklich, auch als er als Mensch hier auf der Erde war. Hat er da aufgehört? Nein. Ich frage es mal ein bisschen provokant. Als er da am Kreuz hing, es waren doch Nägel durch seine Hände und seine Füße getrieben worden. Ich nehme an, die waren aus Eisen. Nehmen wir es mal an. Wir hatten die Eisenatome aneinander gehalten. Auch bei seiner Kreuzigung. Ich glaube, da gibt es eine Antwort. Das war doch der gleiche. Er, der schwach am Kreuz hing, war auch zu der Zeit Schöpfer, Erstgeborener, Erhalter aller Dinge. Welchem Wunder, ich kann es nicht begreifen. Also ihr könnt nachher auf mich zukommen und sagen, wie kann das eine und das andere möglich sein? Ich sage, ich weiß es nicht, ich lese das aus der Bibel so. Ja, und dann hatten wir schon, dass er das Haupt des Leibes ist. Das ist nicht einfach so eine Hinzufügung. Das will uns etwas sagen, was wir als Gemeinde sind. Ja, du bist also eine junge Frau und du heiratest einen armen Bettler. Kann man sagen, Hauptsache Liebe, ist soweit in Ordnung. So, jetzt bist du eine junge Frau und du heiratest einen König. Oh, wenn das auch Liebe ist, passt, aber du hast einen König geheiratet. Aber du bist eine Frau und heiratest den, der alles geschaffen hat. Du bekommst den, ja, hier wird es vom Leib gesagt, aber ich sage jetzt von Braut und Bräutigam. Das macht doch einen Unterschied aus, finde ich. Du hast den als Haupt, der Schöpfer und Erhalter von allem ist. Ja, ist das Gnade? Ganz klar. Welch ein Geschenk von Gott. Erst wollte er den so erhöhen und dann zu seiner Braut hinführen oder dann zum Haupt des Leibes machen. Ja, das ist der Gedanke Gottes, der dahinter steckt. Ja, und jetzt komme ich noch auf ein weiteres Geschenk, was uns Gott macht, nämlich die Sühnung durch sein Blut. Vers 19 heißt es hier, es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Ja, es war so, Gott nahm Gestalt an, die Gestalt dieses Menschen Jesus Christus. Und die Fülle Gottes wohnte in ihm. Johannes sagt ja dazu, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Durch das, was er am Kreuz vollbracht hat, hat er uns erlöst. Dadurch haben wir Vergebung der Sünden. Aber wenn wir immer nur an uns denken, vergessen wir die anderen Dinge, die uns das Wort Gottes sagt, was sein Tun am Kreuz bewirkt hat. Er hat nämlich auch eine Grundlage gelegt für einen neuen Himmel und eine neue Erde. Eine neue Erde, wo Menschen drauf wohnen dürfen und wo nichts mehr an das Schreckliche erinnert, dass wir hier als Kinder Gottes auf dieser Erde erleben und erleiden müssen. Die Grundlage dazu war auch sein Tod. Und jetzt haben wir das, dieses Zweiseitige, nämlich die Versöhnung oder die Sühnung. Man kann immer so sagen, ein Teil ist für alles und für alle und der andere Teil ist nicht für alle. Es ist so. Das Wort Gottes sagt mir diese zwei Seiten. Wer das nachlesen möchte, das dritte Buch Mose klärt hier viel auf. Aber wir haben eine wunderbare Parallele zu den Versen im Kolosserbrief. Die findet man im 2. Korinther Kapitel 5, ab Vers 19. Und jetzt lese ich mal aus der Elberfelder Übersetzung von 2003. Vielleicht ist es ein bisschen anders wie in der Schlachter. Da heißt es, ich lese mir ab Vers 18, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, hat er in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. So sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Tja, hier haben wir die beiden Seiten. Als der Jesus auf Erden war, so steht es hier, Gott war in Christus, da ging er umher, hat geworben, wenn ich so neudeutsch sagen darf, hat das Angebot gemacht. Jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das Angebot gilt auch heute noch, aber hier wird eben von der Zeit gesprochen. Um zu versöhnen, damit die Übertretungen den Menschen nicht zugerechnet werden. Und dann, so schreibt Paulus, hat er seinen Kindern einen Auftrag gegeben. Paulus ist einer davon. Er hat in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt. Und wie lautet es? Alles schon in Ordnung? Leider nicht. Er sagt, wir sind Gesandte für Christus. Gott ermahnt durch uns. Und wir bitten sogar an Christi Stelle. Was Paulus bittet die Menschen? Was will er denn? Lasst euch versöhnen mit Gott. Oder wenn du es persönlich für den Einzelnen sagst, lass dich mit Gott versöhnen. Warum? Ja, Paulus hat die Versöhnung schon erfahren. Paulus hat sie empfangen. Er ist kein Feind Gottes mehr. Versöhnung heißt ja immer, zwei feindliche Parteien zusammenbringen. Paulus ist ein Freund Gottes geworden. Er ist umgekehrt von seinem Weg. Ich brauche nicht von seiner Bekehrung und all dem reden. Das ist sicher bekannt. Aber zu anderen Menschen, sagt Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. Was heißt das? Ganz konkret, dass die noch nicht versöhnt sind. Wenn ich sage, du musst dich retten lassen, du bist schon gerettet, das wäre Unsinn. Du bist noch nicht versöhnt. Das ist die andere Seite. Können wir da auch etwas sagen zu dem Thema, wie es um das Heil steht? Ja, die Begriffe, die ich auch schon öfters überlegt habe und gehört habe, was Heilssicherheit und Heilsgewissheit bedeuten. Hier in Vers 22 sagt die Schrift was dazu. Und zwar steht hier, er hat uns also versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Und jetzt die Frage, warum oder wozu? Um euch heilig und tadellos und unverklagbar oder unsträflich, sagen andere Übersetzungen, darzustellen vor seinem Angesicht. Jetzt frage ich erst mal, wenn ihr über Brücken fahren müsst, seht ihr dann öfters so gelbe Schilder mit schwarzer Schrift, also es sind schwarze Zahlen drauf und schwarze Pfeile. Und da könnte zum Beispiel auf einem stehen, als Zahl, also schwarz auf gelb, kreisrunde Schilder sind es, da könnte die Zahl 30 stehen und dann ist ein schwarzer Pfeil nach unten darunter und ein schwarzer Pfeil nach oben. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, was das bedeutet. Das ist ein Hinweis, welche Tragfähigkeit die Brücke hat. Also der Architekt oder der für diesen Bau der Brücke gerade steht, sagt, in beiden Richtungen können Fahrzeuge drüber fahren mit maximalem Gewicht oder maximaler Last von 30 Tonnen. Manchmal ist auch nur ein Pfeil, da steht dann meinetwegen 60 als schwarze Zahl auf diesem gelben Schild und drunter ein Pfeil in eine Richtung. Das heißt, in eine Richtung darf dann nur ein Fahrzeug mit maximal 60 Tonnen Gewicht drüber fahren. Aber für das garantiert der Bauer oder der die Verantwortung für die Brücke hat, dass sie dann nicht einstürzt. Für mehr garantiert er nicht, aber ja, vielleicht habt ihr es manchmal schon gesehen. Oder schaut jetzt, wenn ihr fahrt, mal aufmerksam, wo sind denn diese komischen Schilder. Was passiert aber jetzt, wenn da ein Fahrzeug drüber fahren würde, das unter dem Maximum liegt und die Brücke stürzt ein? Da würde ich auf den Brückenbauer schließen. Da ist ein Fehler passiert. Entweder die Wartung war falsch oder es war schon falsch konstruiert. Irgendwas hat da doch nicht gepasst. Da gibt es immer einen Rückschluss auf den, der die Verantwortung hat. War er vielleicht nicht fähig zu planen? Waren sie nicht sorgfältig genug? Und jetzt stelle ich mal die Frage, denkst du vom Herrn Jesus ähnlich? Also hier heißt es, er hat uns versöhnt, um was zu tun? Um uns heilig, tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Das hat der gemacht, der alles in Händen hat. Sag mir dazu, bei Adam, als er geschaffen wurde, es wird nirgends gesagt, dass er heilig war. Er war unschuldig, bevor er sündigte, aber nirgends heilig. Aber heilig heißt, so lerne ich es aus dem Hebräerbrief, Kapitel 7, 26, von Jesus selbst. Es geziemte sich ein solcher hoher Priester auch für uns. Der ist heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von Sündern und höher als die Himmel geworden. Solch einen hohen Priester brauchen wir und haben wir bekommen. Wir haben als Gläubige doch etwas erhalten, was so vorher nicht war. Nikodemus hat eine Lektion von dem Herrn Jesus darüber bekommen, nämlich über die neue Geburt oder die Geburt aus Gott. Meine Vermutung ist, dass Nikodemus die damals noch nicht hatte. Er hat es nicht verstanden. Aber Jesus hat nicht gesagt, es ist unverständlich, sondern du hättest es eigentlich schon längst verstehen müssen. Du bist sogar der Lehrer Israels und kennst es nicht. Ja, es ist nicht nur eine Frage der Kenntnis, sondern eine Frage, ob man es praktisch bekommen hat, ja, des Empfangens. Später war es vielleicht anders, aber an der Stelle war Nikodemus noch nicht so weit. Aber wir haben doch eine neue Geburt bekommen. Wir haben etwas von Gott empfangen. Und jetzt könnte jeder von euch kommen und sagen, ha, aber wie wirkt sich das in meinem Leben aus? Stimmt. Das ist natürlich wirklich etwas, was man beachten soll. Aber Wahrheit ist auch, was in der Bibel steht. Und auch wenn du gesündigt hast, es ist trotzdem so. Natürlich, wenn du sündigen kannst ohne Probleme und nichts merkst, dann ist die Frage, hast du wirklich diese neue Geburt empfangen? Aber wenn es dich quält, wenn du das gerne loswerden willst, dann frage ich mich, woher kommt denn das? Das kommt doch nicht von der alten Natur. Paulus schreibt es ganz deutlich. Und da könnte man sagen, Paulus, jetzt bleib mal auf dem Boden, bleib mal auf dem Teppich. Wie kannst du solche Worte gebrauchen? Wie kannst du sagen, dass du sicher bist, du bist mal beim Herrn? Es könnte dich ja doch mal eine Sünde übereilen. Vielleicht trennst du dich dann von ihm. Aber Paulus macht es ganz anders. In Römer 8, Vers 38 schreibt er so unglaubliche Worte. Und deswegen möchte ich es auch noch lesen. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Paulus, bist du da nicht so hochgestiegen? Ich sage nein. Er war vom Heiligen Geist geleitet und hat gesagt, nicht nur ich, also er sagt nicht nur ich, Paulus, sondern uns. Uns, die wir an den Herrn Jesus glauben. Wer soll uns trennen? Ach so, wir selbst, ja. Das ist dann oft der Einwand. Wir selbst sind es. Wir selbst schaffen es, uns da abzuschneiden. Aber Paulus redet davon nicht. Er sagt sogar, nicht irgendein anderes Geschöpf kann uns scheiden. Da gehöre ich doch auch dazu. Und wenn du sagst, ja, Paulus ist manchmal schwer zu verstehen, dann hör doch mal auf die Worte des Herrn Jesus selbst. Ich sage nicht, dass es mehr ist, aber ich sage nur, dass der Jesus selbst über dieses Thema geredet hat. Johannes 10, Abvers 27, da sagt der Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich habe dich vorher mal gefragt, wenn die Brücke einstürzt, obwohl das Maximalgewicht noch nicht erreicht ist, dann sage ich, da hat irgendjemand versagt. Das ist so, das ist eindeutig der Schluss. Irgendwas stimmt da nicht. Beim Bau, bei der Wartung, aber da stimmt es nicht. Wenn ein Kind Gottes dem Feind in die Hände fällt und geklaut wird aus der Hand des guten Hirten, dann wird genau dieser Schluss gezogen werden. Kann der Hirte nichts tun? War der Hirte zu schwach? Hat er nicht aufgepasst? Das wäre der Schluss. So. Und jetzt könnten wir sagen, hey Helmut, du hast den letzten Vers nicht gelesen. Da steht nämlich genau das drin, was dem widerspricht. Das sagt nämlich hier Paulus, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Schaut doch mal diese Ermahnung an. Schaut doch mal hin. Hier ist doch die Einschränkung. Du musst im Glauben bleiben, und zwar gegründet und fest. Warum gibt es die Ermahnung und die Warnung auch? Scheint so eindeutig zu sein. Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Und die sind eigentlich im Wort Gottes ganz einfach zu finden. Das eine, und das richtet sich an die Gläubigen, ist, du bist Kind Gottes geworden, du hast eine neue Natur. Wenn du meinst, du kannst so x-beliebig leben, wie du willst, dann läufst du Gefahr, dass der Vater eingreift. Der Vater im Himmel wird nicht nur zuschauen, sondern wird dir Dinge in den Weg stellen, die dich zur Umkehr bringen sollen. Hast du schon mal gehört oder vielleicht auch noch nie gehört? Das finden wir im Wort Gottes. Aber ich sage jetzt das Zweite. Das Zweite ist auch, dass wir, so war es ja damals, die Briefe wurden vorgelesen in der Gemeinde. Das konnte nicht jeder so lesen wie heute vielleicht. Die Briefe wurden vorgelesen und stell dir mal vor, da sind 100, 200, 300 Menschen dort versammelt. Könntest du garantieren, dass alle gläubig sind? Nö. Nicht alle Zuhörer waren automatisch gläubig. Ich werde dir das auch im Wort Gottes zeigen. Aber kommen wir zum Ersten. Warum ist es wichtig für die Gläubigen? Wir haben ein Beispiel im 1. Korintherbrief. Da geht es zwar um das Abendmahl, aber es ist trotzdem das gleiche Thema hier. Kann sich ein Gläubiger alles erlauben? Und ich rede jetzt wirklich von Heiligen. Die Korinther werden ganz am Anfang angesprochen als Heilige Gottes. Und da heißt im 1. Korinther 11, ich sage es wieder zum Nachschlagen, Vers 29, wer unwürdig isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Also die sind ungeziemend beim Abendmahl dort gewesen. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, was das war, das ist hier nicht das Thema. Aber was ist passiert? Und jetzt müssen wir auf die Argumentation aufpassen. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Das deshalb ist so interessant. Der Vater greift ein. Wenn wir meinen, als Gläubige alles tun zu dürfen, da kann es sein, dass wir schwach oder krank werden. Oder wie es hier sogar ganz deutlich heißt, einige von den Korinthern sind deswegen gestorben. Und jetzt müssen wir auf die Argumentation nochmal aufpassen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Ja, weil wir immer gut von uns denken. Wir sind die tollen Helden. Ja. Wir machen alles toll, auch wenn es gegen den Geist Gottes ist. Aber, und so fährt Paulus fort, wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Was hat denn Gottes Erziehung oder Zucht, wie es hier ganz deutlich heißt, für einen Zweck? Ja, gerade das, dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden. So war es in Korinth, ein ganz deutliches Beispiel. Deswegen dürfen wir das als Gläubig nicht einfach ausstreichen und sagen, das berührt mich nicht. Das müssen wir beachten. Denn sonst wird Gottes Erziehung vielleicht so ausschauen wie damals bei den Korinthern. Ja, und es ist auch eine Wahrheit, dass nicht alle, die das Evangelium Gottes gehört haben und sich den Christen dann auch angeschlossen haben, dass sie auch echt bekehrt waren. Es ist so. Das mag uns nicht gefallen, aber es ist Tatsache. Denken wir an Apostelgeschichte 8, an Simon den Zauberer. Oder Judas, jetzt der Bruder des Herrn, Judas, Vers 19, da heißt es von diesen Menschen, diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Die sind mitten unter den Christen, feiern dort mit, tun dort mit, aber Judas sagt, sie haben den Geist nicht. Oder ganz deutlich sagt es uns Johannes, der Evangelist, 1. Johannes 2, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Ja, also es ist eine Warnung, die im Prinzip zwei Seiten betrifft. Hier die Gläubigen, denn sonst kommt Gottes Erziehung ins Spiel. Hier die Ungläubigen, denn sonst kommt Gottes Tod ins Spiel. Irdisch Gesinnte, die den Geist nicht haben. Und sie sind zwar von uns ausgegangen, sie waren wohl mal in den Christen dabei, aber sie sind nicht von uns. Aber das Positive, das wird man dann fast übersehen. Nämlich, warum ist er gestorben? Warum hat er uns versöhnt? Vers 22, um uns heilig, tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Das müssen wir auch sagen. Das ist Gottes Kraft, nicht unsere. Ja? Und er wird es auch tun. Ja, ich weiß, es ist euch warm. Ich sehe es manchen schon an. Es ist einfach jetzt Zeit. Ich hoffe, ihr habt auch noch mal Zeit, darüber nachzudenken zu Hause. Und möchte eigentlich schließen mit dem, was Johannes in seinem Evangelium, im letzten Vers seines Evangeliums sagt. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen geschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Ja, ich möchte da nichts dazufügen. Denkt über den Herrn nach und seine Macht. Amen.